Hallo und herzlich willkommen zu Soulful Leadership, der Podcast für Leaderinnen und Leader oder diejenigen, die es werden wollen. Der Podcast, der dich unterstützen soll, deine Leaderrolle einzunehmen und dich authentisch damit zu verbinden, dein Leadership in die neue Zeit zu transferieren und deine Präsenz und Strahlkraft als Leitstern zu entfalten. Ich bin Christine und seit rund 18 Jahren Persönlichkeitsentwicklerin und Coach für UnternehmerInnen und Führungskräfte. Für mich kommt Selbstführung vor Führung, denn ich weiß aus Erfahrung, dass erst inneres Wachstum echtes Wachstum im Außen ermöglicht. So schön, dass du hier bist. Und jetzt lass uns ins heutige Thema starten. Wie bereits in der letzten Episode angekündigt, ist heute wieder mal mein Mann Oliver Rödig hier zu Gast im Soulful Leadership Podcast. Und heute wird es um sein Thema transformationale Führung oder besser gesagt Transformation statt Change in der Führung gehen. Und wir sprechen auch darüber, wie du gelassen führen kannst. Du wirst dir also mit Sicherheit ganz viele Impulse für dich und dein Unternehmen mitnehmen. Bleib also dran. Doch zuerst mal für diejenigen, die Olli noch nicht kennen, stelle ich ihn kurz vor. Er ist Experte für Leadership-Transformation und war schon direkt nach seinem BWL-Studium in einer sehr hohen Führungsposition tätig. Und es war in einem Konzern mit rund 1500 Mitarbeitenden, beziehungsweise für die war er verantwortlich. Und da er dort, wie er sagt, zu weit weg vom Menschen war, ging er anschließend in ein mittelständisches, schwäbisches Familienunternehmen. Und hier durfte er erkennen, dass wenig bis keine Veränderung tatsächlich auch Stillstand bedeuten kann. Und aus seiner Erfahrung heraus hat er dann letztendlich seine Berufung gefunden. Er absolvierte dann eine systemische Coach- und Trainerausbildung, die für damalige Zeiten revolutionär war. Und warum, kann er uns sicher gleich selbst berichten. Und Olli ist nun seit rund 13 Jahren als freiberuflicher Management-Trainer und Business-Coach weltweit unterwegs. Und inzwischen hat er seinen langjährigen Schwerpunkt Change-Management durch eine weitaus tiefgreifendere, wirksamere und auch zeitgemäßere Form der Leadership-Transformation ersetzt und seine Marke und Methode Change-Visio somit erweitert. Hallo und herzlich willkommen, lieber Olli, heute am anderen Ende des Mikrofons.
Hallo, liebe Christine, und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Ja, mich freut das auch, dass du uns heute ein bisschen was über dein Thema erzählst. Und das klingt ja alles auch super spannend. Was steckt denn hinter Leadership-Transformation? Kannst du da schon mal so ein bisschen was zum Anfang drüber sagen?
Ja, also Transformation, ich glaube, das Wort kennt jeder, hat ja was mit Umgestalten zu tun, mit Umformen. Und als ich mich jetzt vor knapp einem Dreivierteljahr neu positioniert habe, habe ich überlegt, okay, was braucht denn die Unternehmenswelt oder was brauchen überhaupt Unternehmen heutzutage? Und da geht es auch wirklich darum, dass sich gerade Führung in den letzten Jahren, auch erst recht jetzt seit der Corona-Pandemie, verändert hat.
Ja, aber es war ja nicht nur der Neupositionierungsprozess vor einem Dreivierteljahr, sondern das ist ja was, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat bei dir. Also es ist ja nicht jetzt von heute auf morgen von Change zur Transformation gekommen, sondern es war ja auch eine Erkenntnis von dir. Also das hast du ja so ähnlich auch eben gesagt, dass es jetzt auch die Unternehmenswelt und die Menschen auch brauchen.
Ja, genau. Und das ist jetzt ein gutes Stichwort, Change und Transformation. Also in meiner Wahrnehmung werden die Begriffe sehr häufig verwechselt. Also wenn man es mal kurz definieren will, dann kann man sagen, Change ist eher eine retrograde Sichtweise. Das heißt, ich habe irgendwo ein Problem, irgendein Thema und dann versuche ich das Problem irgendwo zu lösen. Und das machen die Unternehmen heutzutage immer noch, ich sage jetzt mal à la Projektmanagement, da wird ein Ziel definiert, werden Meilensteine definiert und dann wird es abgearbeitet. Das heißt, es ist eher eine starre Sichtweise und eine starre Vorgehensweise. Transformation hingegen ist ergebnisoffen. Und es ist ein Prozess und der dauert länger und der muss begleitet werden und ja, eine andere Sichtweise. Mhm.
Allerdings ist es ja auch so, dass Transformation, was mir ja auch immer sehr wichtig ist, vielleicht etwas länger dauert, aber dafür auch wesentlich mehr Substanz hat aus meiner Sicht und wesentlich nachhaltiger ist. Könnte man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen, weil die Transformation findet auf zwei Ebenen statt. Einmal bei dem Individuum selber, also sprich bei den Führungskräften, aber auch bei den Mitarbeitenden, aber auch bei der Organisation selber, Bereich Organisationsentwicklung. Weil Träger der ganzen Werte und der, ja, ich sag jetzt mal, der ganzen Organisationskultur sind ja die Mitarbeitenden. Und insofern ist es so, dass ich bei der Transformation von Leadership oder überhaupt der Transformation von Unternehmen immer nicht nur das Individuum, sondern auch die Organisation mit im Blick halten sollte.
Mhm. Also ist es ja was, was auf jeden Fall in Zukunft noch immer mehr ein Thema sein wird, denke ich mal. Ne? Oder was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Punkte in so einem Prozess so für die Zukunft für Unternehmen?
Also die wichtigsten Punkte auch im Hinblick auch auf die neuen Führungskräfte ist, dass sich die Mitarbeitenden immer mehr und mehr eigenverantwortlich oder in die Eigenverantwortung bringen. Das heißt, dass sie eigenständiger arbeiten sollten. Und dass ich als Führungskraft mir bewusst sein soll, dass ich nicht nur meine Rolle verändert, sondern meine komplette Haltung. Das heißt, wir wissen es ja selber aus der früheren Führung, also vor gar nicht allzu langer Zeit, da haben die Führungskräfte ja noch eine Form von Autorität und Macht gehabt. Und diese Autorität und Macht geht immer mehr und mehr in den Unternehmen verloren. Das heißt, gerade auch die neue Generation, die jetzt in den Unternehmen in die Führungsebenen aufsteigt, die haben mehr so diese, ja, ich sage jetzt mal, diese Empathie und auch dieses Machtgehabe ist weg. Und es geht hier um das Thema Vertrauen, es geht um das Thema Vorbild sein.
Das kommt mir auch bekannt vor aus meiner Arbeit. Also man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja eine große Schnittmenge bei unserer Arbeit, nur dass wir unterschiedliche Schwerpunkte haben und es unterschiedlich angehen. Ja. Aber ich glaube, was so die Werte betrifft, sind wir uns ziemlich einig.
Ja, das kann man so sagen, das passt.
Zum Beispiel?
Loyalität, Klarheit, Vertrauen, Empathie.
Wertschätzung.
Genau.
Ja, das sind so die Dinge, die wir auch in den Unternehmen fördern wollen. Genau. Können wir so von uns beiden berichten.
Genau. Also das ist auch das, was Unternehmen brauchen. Und darum geht es ja auch in der Transformation. Das heißt, bei der Transformation ist es ja so, ich versuche möglichst die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden zu fördern. Und auf diesem Weg, nämlich den Vertrauensaufbau, erreiche ich das natürlich auch. Früher war es immer so, da hat man seinen Lohn bekommen. Also das war so eigentlich Leistung und ich habe meinen Lohn. Jetzt geht es wirklich darum, die Leute durch eine inspirierende Vision auch zu motivieren, zu inspirieren. Aber das muss ich natürlich auch als Führungskraft vorleben oder auch als Unternehmen, also auch die Geschäftsleitung, nicht nur die Führungskraft selber.
Ja, es fängt wie immer von oben an. Mhm. Und da ist es wahrscheinlich auch wichtig, ja, dass man eben auch von Anfang an die Mitarbeitenden auch komplett mitnimmt in dem Prozess.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage immer so schön, die Beteiligte betroffen machen, aber Betroffene auch beteiligen. Also das ist so ein Thema, was leider in den Unternehmen noch nicht so optimal läuft. Das heißt, sind wir wieder beim Thema Change und Transformation. Es wird am grünen Tisch irgendetwas entwickelt oder es wird eine schöne Vision entwickelt und dann heißt plötzlich so, hier haben wir unsere neue Broschüre, hier ist unsere neue Vision, so. Danach müsst ihr jetzt handeln. Seid kundenorientierter, geht raus, wie auch immer, seid Punkt, Punkt, Punkt. Und dann stellt sich dann irgendwann die Frage, ja, wie mache ich das jetzt genau in meinem Bereich? Was heißt denn kundenorientierter? Wie soll die Vision denn aussehen? Und da merkt man dann schon auch, werden denn die unteren Hierarchieebenen, also die anderen Bereiche, Abteilungen, wirklich auch mitgenommen? Das heißt, wird mit den Leuten aktiv im Change-Prozess gearbeitet oder werden die da alleine gelassen? Und was dann manchmal dazu führt, da wird dann jede Woche, Entschuldigung, eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Dann heißt dann plötzlich schon wieder ein Change-Prozess. Oh, die werden dann so richtig Change-müde. Und das ist natürlich nicht optimal, weil die sagen dann auch, wieso sollen wir uns jetzt hier die Mühe machen, weil das ändert sich ja sowieso nichts. Ja, natürlich kann sich nichts ändern, weil mit Appellen an die Mitarbeiter ändere ich gar nichts. Ich muss ja wirklich die Mitarbeitenden dazu bringen, dass sie ihre innere Haltung verändern. Mhm. Und das geht natürlich nur, wenn ich als Führungskraft meine innere Haltung verändere. Mhm. Nur dann kann ich sie mitnehmen.
Genau meine Rede.
Genau.
Ja, und das Problem ist ja dann auch, wenn der Prozess so stattfindet, wie du ihn jetzt beschrieben hast, dass natürlich dann auch die intrinsische Motivation komplett fehlt. Es ist ja wie früher in der Schule dann, mach mal so. Und du wirst dich gefragt, wie möchtest du es denn gerne umsetzen oder wie kannst du denn zum Ziel kommen? Beziehungsweise es wird gar nicht vermittelt, bist du damit überhaupt einverstanden? Also es gibt natürlich Dinge, die im Unternehmen vorgegeben werden müssen, das ist klar. Auch weil du vorhin das Thema Autorität genannt hast. Mhm. Also ich denke, eine gewisse Autorität sollte eine Führungskraft schon auch heute noch haben, aber eben in einer modernen Art und Weise umgesetzt und dann, wenn es gebraucht wird, es mal rauszuholen. Also jetzt verschiedene Kapitel, die ich jetzt gerade aufgemacht habe. Aber was mich jetzt nochmal interessiert, wie genau Kann ich denn als Unternehmerin, Unternehmer, wenn ich jetzt einen Change-Prozess im Unternehmen anstrebe, beziehungsweise in die Transformation gehen möchte, wie kann ich das denn clever umsetzen? Oder wie, was würdest du denn so einem CEO auch raten?
Also egal ob jetzt CEO oder kleines Unternehmen, ich mache mir natürlich erstmal ein Bild davon, wie ist momentan mein aktueller Stand im Unternehmen selber, wie ist meine Vision, wie sind meine Werte. Sind es die Werte, die ich leben will? Wie sind wir persönlich aufgestellt als Unternehmen, aber ich auch als Führungskraft? Und gerade so ein CEO, da würde ich jetzt erstmal fragen, woher kommt die Veränderung? Will ich die von innen heraus oder wird die von außen, sage ich jetzt mal, gefordert? Stichwort Pandemie. Also muss ich jetzt mein Unternehmen irgendwie verändern, weil es von außen gefordert wird? Kunden, Marktumgebung oder irgendwelche anderen Faktoren? Und da ist dann wirklich die Frage, habe ich alle erforderlichen Kompetenzen an Bord, um diese Veränderung auch umzusetzen? Wenn ich es von innen heraus will, ist es natürlich einfach, weil da kann ich überlegen, wie gestalte ich das? Von extern muss ich mir halt überlegen, wie gehe ich jetzt mit der neuen Situation um? Was brauche ich dazu? Also da muss ich dann auch Bauchnabelschau betreiben. Welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten? Notfalls muss ich sie mir einkaufen oder aufbauen. Mhm. Das wäre erstmal so der erste Schritt.
Und dazu hast du ja auch in, ich glaube, Episode 25, hatten wir uns schon mal unterhalten. Mhm. Ich glaube, das Thema war damals Selbstführung in Zeiten des Wandels.
Genau.
Da sagst du auch schon so ein bisschen was drüber. Also da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. So, jetzt waren wir ja bei den Tipps für die Unternehmer, Unternehmerinnen und CEOs. Mhm. Hast du da noch weitere Schritte oder Tipps?
Ja, vielleicht einen ganz einfachen Tipp oder einen ganz einfachen Gedanken. Structure follows strategy. Das ist ein Ansatz, der kommt aus den 60er Jahren, der ist von Chandler. Und den erwähne ich in dem Zusammenhang auch immer und den vielleicht mal kurz erklärt. Normalerweise ist es so, wenn ich eine Unternehmensstrategie habe, also meine Ziele und Visionen klar habe, dann habe ich ja auch eine Positionierung, zum Beispiel ich bin Nischenanbieter oder ich habe eine Kostenführerschaft. Und dann überlege ich mir, wie sieht meine Struktur aus? Das heißt, wie muss meine Struktur vom Unternehmen aussehen, damit ich diese Strategie durchführen kann? Und was sehr häufig gemacht wird, man passt dann die Struktur an, man setzt die Strategie um und auf einmal kann es passieren, die Umwelt verändert sich, der Markt verändert sich oder noch spannender, das Unternehmen verändert sich. Und dann passiert Folgendes, Struktur und Strategie müssen zusammenpassen. Das heißt, ich muss ja die Strategie umsetzen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz schnell wachse als Unternehmen, so der klassische Handwerker. Ne? Wir haben hier bei uns in der Region einen Handwerker, der ist relativ klein in Anführungszeichen, der hat über 100 Autos laufen, also schon ein größerer Handwerker, als der mal klein begonnen hatte. Da hat vielleicht die Frau die Buchhaltung gemacht, alles kein Problem. Aber mittlerweile brauchen die andere Prozesse. Und ich muss als CEO darauf achten, wenn Unternehmen schnell wachsen, Bereiche wachsen und die Abteilungen mitziehen, dass das so geschieht, dass ich die Strategie umsetzen kann und dass Strategie und Struktur sich natürlich nicht separat voneinander entwickeln. Das wird nämlich gerne separat betrachtet, nur das ist eine Wechselwirkung. Also Struktur folgt der Strategie, aber irgendwann muss ich auch mal schauen, kann ich die Strategie mit der gegebenen Struktur überhaupt umsetzen?
Mhm. Ja, das ist natürlich auch noch ein ganz spannender Punkt und ich bin da jetzt in diesem Thema nicht so tief drin, aber ich beobachte es auch immer wieder, gerade bei so mittelständischen Unternehmen, dass es dann auch oft mal, muss man so sagen, in die Hose geht.
Ja, leider.
Mhm. Okay, gibt es noch was du noch gerne ergänzen möchtest, so als dritten Punkt vielleicht?
Ja, also das Wichtigste eigentlich, ich kann es nur den obersten Heeresführern sagen, bitte nehmt eure Mitarbeitenden mit. Also wenn ihr Sachen umsetzen wollt, macht das in jeder Ebene publik, nehmt die Leute mit, nehmt sie mit in die Workshops, also macht das nicht am grünen Tisch, sondern bindet alle erforderlichen Mitarbeitenden rechtzeitig ein. Mhm. Das ist mir immer ganz wichtig.
Super. Und jetzt interessiert mich natürlich brennend, weil ich ja auch weiß, wer so die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind. Es sind ja oft auch Menschen, die eher so in den Sandwich-Positionen sitzen. Und ja, gerade da interessiert mich natürlich jetzt brennend und euch wahrscheinlich auch. Wie ist es denn da, wenn dann so ein Prozess da im Gange ist? Was kann ich denn dazu beitragen als Führungskraft? Was kann ich auch als Teammitglied dazu beitragen?
Ganz wichtig, glaube ich, und das ist einer der wichtigsten Punkte, erstmal zu reflektieren für sich selber, wie gehe ich mit Veränderung um? Jeder Mensch von uns ist unterschiedlich, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten, jeder erlebt vielleicht auch gerade privaten Change-Prozess und wenn ich jetzt Führungskraft bin und es kommt eine Veränderung auf mich zu oder ich muss eine Veränderung mit meiner Abteilung, mit meinem Bereich umsetzen, dann ist es erstmal die Frage, Was bedeutet die Veränderung für mich? Ich kenne zum Beispiel Veränderungen, da hat sich jemand selber wegrationalisiert. Also er wusste, seine Führungsposition wird es nicht mehr geben. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm, weil er weiß, er rationalisiert sich gerade selber weg. Aber ich muss schauen, wie gehe ich mit Veränderungen um? Und vor allen Dingen, wie nehme ich meine Leute mit? Und da geht es nämlich schon los, weil viele Führungskräfte kriegen nicht alle Informationen von oben, um die Leute auch mitzunehmen, zu informieren und danach zu sagen, Leute, das haben wir vor. Je größer das Unternehmen, desto schwieriger wird es, weil dann auch die obersten Heeresleitungen sich nicht einig sind, ja, wo gehen wir jetzt lang, welche Richtung, welche Vision? Und da ist schon mal erstmal wirklich zu schauen, was macht die Veränderung mit mir selber? Und dann kann ich im nächsten Step schauen, wie nehme ich meine Leute mit?
Und es war jetzt gerade spannend, was du gesagt hast. Der eine Punkt, jetzt hast du mich neugierig gemacht, wenn sich da jemand selbst wegrationalisiert. Was wird dann aus diesen Menschen? Was mache ich dann daraus? Weil es wird vielleicht auch doch mal die ein oder andere oder der ein oder andere erlebt haben auch.
Also ich habe es ganz knallhart erlebt, nämlich eine halbe Stunde vor meinem Seminar war da eine Führungskräfteversammlung oder überhaupt eine Betriebsversammlung mit allen Führungskräften und dann saßen zwei dieser Personen anschließend bei mir im Führungskräftetraining und die haben gerade erfahren, dass ihre Niederlassung geschlossen wird und er weiß nicht, was aus ihm wird. Er muss jetzt sozusagen seine Niederlassung abwickeln. Ja, in dem Moment ist es wirklich erstmal wie so ein Faustschlag ins Gesicht. Und dann durchlebt derjenige eigentlich diese Trauerkurve nach Kübler-Ross, also diese Change-Kurve. Und da hilft es eigentlich nur, sich externe Hilfe auch mal zu holen, ein Coaching, wirklich mal zu schauen, wie gehe ich jetzt mit der Veränderung selber um. Mhm. Und vor allen Dingen zu schauen, was will ich denn jetzt langfristig? Will ich in dem Unternehmen bleiben? Was wird aus mir? Und dann muss er entsprechend seine Weichen stellen, weil das ist ja dann wirklich, ich sag jetzt mal, so ein Notfallmanagement, was dann auch abläuft. Mhm. Das hat die Person auch gemacht.
Mhm. Ja, das ist natürlich schon, kann man schon sagen, ein bisschen dramatisch. Ne?
Das ist jetzt eine ganz dramatische Geschichte.
Ja. Das ist ja nicht die Regel, denke ich.
Nee. Ich habe es also auch erst einmal in der Form erlebt.
Dann wünschen wir dem Menschen mal alles Gute. Ja, lieber Olli, was mir ja immer wieder auffällt, in den Führungsetagen der heutigen Zeit gibt es noch einiges zu tun. Um es mal so auszudrücken.
Ja.
Also es gibt viel Gutes, es gibt viel positive Veränderungen. Ich sehe eine sehr positive Tendenz, bekomme aber auch immer wieder Dinge berichtet, die noch nicht so ganz in die Zeit passen aus meiner Sicht. Was denkst du denn, was darf sich so im Allgemeinen in den Führungsetagen noch verändern? Was ist das größte Entwicklungspotenzial derzeit?
Ich glaube, das ist so meine Erfahrung, das größte Entwicklungspotenzial ist das Thema Loslassen können, Abgeben von Macht. Hängt einfach damit zusammen, die Führungskräfte, die heute gerade in höheren Führungsetagen unterwegs sind, die haben ja in der Regel schon ein gewisses Alter und die kennen Führung auch noch aus einer gewissen anderen Zeit. Heutzutage ist es eben auch wichtig, dass man ja schnell reagiert, auch auf Veränderungen schnell reagiert, seitens des Kunden, seitens des Marktes. Und je höher ich in der Hierarchieebene komme im Unternehmen, desto mehr bin ich als Führungskraft, ich sage jetzt mal, bestrebt, mich abzusichern. Also ja, kein Risiko einzugehen. Dinge werden dann auch politisch entschieden. Und hier, glaube ich, darf sich gerade auch die oberste Führungsebene, aber auch mittlere Führungsebene mal überlegen, wie können wir denn flexibler werden? Dann sind wir schon beim Thema eigentlich Agilität, was eigentlich auch dazu gehört. Wie agil wollen wir denn sein als Unternehmen? Wie agil können wir denn sein? Und wenn wir agil definieren wollen, das ist ein ganz spannendes Thema, weil das begegnet mir eigentlich jeden Tag, ist die Frage, wie werden wir zum Gestalter? Ich kann nicht überall agil sein. Ich kann zum Beispiel in der Pharmabranche oder im Militär nicht einfach agil arbeiten. Da gibt es festgelegte Prozesse, die muss ich einhalten. Ich kann nicht einfach mehr Pulver irgendwo in ein Medikament reinschütten. Ach, heute werden wir mal agil. Wir machen das mal ein bisschen locker. Aber es ist ein wichtiger Punkt für ein Unternehmen heutzutage zu schauen, wo werden wir agil? Und ich habe auch ein ganz tolles Beispiel, was mir gerade einfällt. Das bringe ich in dem Zusammenhang auch immer. Und zwar denken die Leute immer, ja, wie werde ich agil? Zum Beispiel die Firma Netflix kennt jeder von uns. Netflix hat es geschafft, sage ich jetzt mal, das Flugzeug in ein U-Boot umzubauen. Das ist immer so mein Bild. Wieso? Was ist passiert? Also Netflix hat gestartet, ich glaube Ende der 90, ich glaube 97 war es, als DVD-Versand. Und die haben plötzlich festgestellt, wir können hier nur überleben, weil DVDs waren irgendwann nicht mehr in. Wir können hier nur überleben, wenn wir wirklich einen Streamingdienst anbieten, das heißt Video on Demand, und haben dann das Unternehmen komplett geändert. Sie haben komplett alles auf links gedreht, keine DVDs mehr. Das ist einer der größten Streaminganbieter, wie wir ja wissen. Wenn die das nicht gemacht hätten, dann wäre es ihnen so gegangen wie Kodak. Die waren Erfinder der Digitalfotografie, haben es aber nicht weiterverfolgt und sind deswegen auch pleite gegangen. Also hier ist es einfach wichtig für Unternehmen zu schauen, wie können wir Agilität bei uns einbauen? Macht es in unserer Branche, in unserem Bereich überhaupt Sinn?
Mhm. Und wie setzt sich das dann wieder um? Weil jetzt redest du ja wieder von eher der oberen Führungsetage. Mhm. Und dann setzt sich das dann auch weiter fort in die, ich sag jetzt mal, mittleres Management. Also
Das ist nämlich genau das Thema. Viele denken immer, ja, die da unten müssen agiler werden. Das ist immer so, das kann man nicht verordnen. Agilität ist eine Haltung. Und das kann man ganz einfach beschreiben. Ich sage das immer so, das Unternehmen verändert sich, der Kunde verändert sich. Wenn sich der Kunde verändert, ändert sich das Unternehmen. Unternehmen verändert sich, Kunde verändert sich. Es ist wie so ein Kreislauf. Mhm. Und ich frage die Kunden immer bei mir, ja, wo steht denn der Kunde bei euch im Organigramm? Der Kunde? Nee. Dann wird sich mit sich selber beschäftigt. Ja, das müssen wir so machen, das müssen wir so machen. Das Problem in der heutigen Zeit in vielen Unternehmen ist die sogenannte Ambidextrie. Jetzt willst du bestimmt wissen, was
das
ist.
Ja, das musst du jetzt natürlich mal konkreter definieren, weil ich denke nicht, dass jeder weiß, was Ambidextrie ist.
Also Ambidextrie kann man übersetzen mit Beidhändigkeit. Und zwar Beidhändigkeit in der Form, Unternehmen sind ja, erst recht die größeren Unternehmen, eine gewisse Zeit auch gewachsen. Das heißt, es gibt irgendwo hierarchische Strukturen. Und die sind gut, die sind auch erforderlich, aber nicht überall. Und heutzutage ist es für eine Unternehmensleitung eben auch schwer zu sagen, wo arbeiten wir agil und wo arbeiten wir hierarchisch. Und beide Formen kommen vor. Agiles Arbeiten bedeutet im Prinzip, ich habe ein Organisationsdesign, was eher selbstorganisierend ist. Also da arbeiten Menschen, die selbstorganisierend unterwegs sind, die aber auch gestalten. Mhm. Typisch in Marketingabteilungen, in Entwicklungsabteilungen. Du kannst jetzt zum Beispiel jetzt nicht, wie vorhin schon angeteasert, in der Produktion oder in irgendwelchen sensiblen Prozessen agil arbeiten. Aber die Frage ist halt, ich muss mit beiden Sachen zurechtkommen. Das heißt, ich muss selbstorganisierend die Teams laufen lassen. Das erfordert eine andere Führung. Also wenn ich jetzt einen hierarchischen Prozess irgendwo in der Produktion steuere, dann muss ich anders führen. Mhm. Und deswegen ist es diese Beidhändigkeit, und da müssen Unternehmen halt auch lernen, beides zuzulassen.
Mhm. So viel zu Ambidextrien.
Genau.
Ja, also ihr seht, es ist auch hier ein sehr lehrreicher Podcast, wo man immer wieder neue Vokabeln lernen kann. Nee, aber das ist Spaß beiseite. Jetzt hast du ja sehr viel über so Veränderungsprozesse logischerweise erzählt, über Transformationsprozesse, viele Tipps gegeben. Vielen Dank schon mal.
Gerne.
Und jetzt die Frage natürlich hier im Soulful Leadership Podcast. Wo siehst du denn da Soulful Leadership? Also in diesem Sinne, wie ich es definiere.
Also wenn ich jetzt Soulful Leadership mit reinbringe, ja, da kann ich nur sagen, das ist die Basis von allem. Weil Soulful Leader, das sind für mich Menschen, die an ihrem Mindset arbeiten, die also wirklich sagen, okay, ich möchte als Führungskraft Vorbildfunktion haben. Ich möchte als Führungskraft meine Mitarbeitenden auf Augenhöhe mit Wertschätzung abholen. Und dazu muss ich mich ja selber verändern. Das heißt, um Soulful Leader zu werden, muss ich eine innere Haltung für mich einnehmen, die auch authentisch ist, die dann auch wirkt. Und wenn ich sie lebe, wenn ich sie vorlebe als Führungskraft, dann inspiriere ich natürlich auch meine Mitarbeitenden und dann reise ich die auch mit. Es nützt aber auch nichts, wenn ich das nur als Führungskraft mache. Es müssten eigentlich auch die oberste Führungsebene, also wenn ich nicht gerade der Chef oder CEO bin, ich muss es wirklich auch komplett vorleben. Nur dann fühlen sich die Leute auch wertgeschätzt. Ihre intrinsische Motivation wird dann auch angeteasert und sie werden auch ernst genommen und sie dürfen sich dann auch öffnen, hoffentlich, ja.
Ja, vielen Dank. So sehe ich es auch. Ist jetzt sehr spannend, mal so zu hören, wie du es da einfügst in so einen Prozess auch, ne? Also wo es auch wirklich wichtig ist. Und das ist das, was ich ja immer sage, dass es bei einem selber anfängt und wir selbst als Führungsmenschen dann die Basis des Ganzen auch bilden. Ohne den Menschen, ohne den Veränderungswillen des Einzelnen geht es ja gar nicht. Und ohne dass wir uns selbst erkennen, selbst reflektieren, wahrnehmen, das sind ja so die wichtigsten Dinge und die Basis des Ganzen.
Ein Aspekt habe ich dazu noch zum Thema Motivation, das ist mir immer ganz wichtig. Wenn ich das im Seminar immer auch so abfrage, ja, wir müssen da motivieren, gibt es da irgendwie ein Rezept? Nee, da gibt es kein Rezept, das ist auch kein Hokuspokus oder keine Raketenwissenschaft. Ich arbeite im Prinzip nur mit drei Worten. Ich sage, ihr wollt doch die Leute, eure Mitarbeitenden ins Handeln bringen, also sie sollen handeln. So, wann handelt ein Mensch? Wenn er ein Motiv hat, das ist eine Grundvoraussetzung. Also wenn ich Hunger habe, werde ich was essen. Wenn ich Durst habe, werde ich was trinken. Und die Grundvoraussetzung für ein Motiv ist eigentlich ein psychisches Bedürfnis. Und jetzt sind wir schon bei einem Individuum. Wenn ich jetzt Menschen führe, und jetzt mache ich mal den Link zum Change, zur Transformation. Wenn ich Menschen führe, dann kann es passieren, dass ich die im Change-Prozess anders anfassen muss als normal. Weil der Mensch vielleicht gerade belastet ist durch diesen Prozess, wie auch immer. Und da ist es wichtig, individuell im Change-Prozess die Mitarbeitenden mitzunehmen, zu schauen, was braucht man gegenüber in der Kommunikation.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was braucht mein Gegenüber in der Kommunikation? Und ja, zu dem Thema und auch zum Thema Motivation habe ich ja schon einiges hier im Podcast gesagt. Und wer jetzt hier neu ist, gerne nochmal zurückblättern. Da gibt es einiges noch für die persönliche Entwicklung. Apropos persönliche Entwicklung. Wir haben ja am Anfang im Intro schon gehört, wie so dein Weg war, so im Groben zumindest. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen hören, wie war denn dein Weg so zu dem, was du heute machst? Also da gab es ja mit Sicherheit einiges, was du da so erfahren und erlebt hast, wie du dich persönlich entwickelt hast. Da gab es bestimmt auch ein paar Wendepunkte. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen, weil das ist ja auch immer Teil bei so einer Arbeit, Teil des Ganzen, also deine eigenen Erfahrungen. Magst du uns da noch was verraten?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich glaube, ein wesentlicher erster Change oder eine Transformation war der Wechsel von meinem Handwerk. Übrigens, ich bin das erste Mal durch meine Gesellenprüfung gefallen. Ja, da habe ich dann aber wirklich gesagt, da muss ich mich durchbeißen als Hörgeräteakustiker und habe dann BWL studiert. Also habe was komplett anderes gemacht. Das war so die erste Transformation. Und warum habe ich das gemacht? Also das Motiv dahinter war relativ einfach. Ich habe Wirtschaftsabitur gemacht und ich habe BWL einfach klasse gefunden. Und ich habe gedacht, das ist genau dein Ding. Ich wollte ja mal Medizin studieren, ursprünglich nur für Numerus Clausus, hat es nicht gelangt. Also
das ist ja fast das Gleiche wie BWL.
Genau, ja, auf jeden Fall, das war so der erste Switch. Und das ist mir dann auch bei weiteren Bewerbungsgesprächen immer aufs Brot geschmiert worden, nach dem Studium, ja, wieso sind Sie denn vom Handwerk in die Betriebswirtschaftslehre, ist ja was komplett anderes, sage ich. Ja, es ist doch nicht schlimm. Ja, aber ich weiß nicht. Also die Leute haben da damals, zum damaligen Zeitpunkt, ein Problem gehabt, wenn einer da wirklich mal so einen richtigen Bruch im Lebenslauf hatte, ne? Als ich mich beworben habe dann. Und ja, das war so eine Veränderung. Und eine weitere Veränderung war dann eben auch, dass ich immer mehr und mehr zu mir gefunden habe. Und ich auch gesagt habe, okay, ich muss für mich meinen Weg finden und ich darf nicht auf andere hören. Mhm. Und wir leben ja immer das Leben unserer Eltern und das bedeutet ja auch, dass wir uns ein Stück weit auch, ja, anpassen. Mhm. Zumindest war das bei mir so. Und das ist ein Thema, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr und bin dann auch meinen eigenen Weg gegangen. Also diese Abnabelung vom Elternhaus spielt dann auch eine wesentliche Rolle, zu sagen, ich verändere mich, ich mache mein eigenes Ding und nicht das, was andere von mir denken oder wollen oder denken, was gut für mich wäre.
Mhm. Okay, und dann hast du also deinen Weg gefunden, den ich ja so zum Anfang auch schon etwas beschrieben habe. Und was waren denn so deine größten Hürden auf deinem Weg bis hierher?
Ich glaube, eine Sache, die das war für mich sehr prägend, ist das Thema, ich hatte Probleme, schnelle Entscheidungen zu treffen oder überhaupt Angst, Veränderungen anzugehen. Ganz massiv habe ich das gespürt bei meiner Gründung, bei meiner Selbstständigkeit. Ich hatte mir einen Plan gemacht, ne, so wie das ist, ne, in meinem analytischen Sachverstand habe ich mir einen Plan gemacht. Ich will bis zu meinem 38. Lebensjahr Geschäftsführer sein oder selbstständig. So. Und das hat leider nicht geklappt. Aber ich habe mich ja dann mit 38 selbstständig gemacht. Also ich habe dann gesagt, nein, ich will ja selbstständig werden. Und die Hürde, die mir da wirklich im Weg gestanden hat, oh je, schaffe ich das wirklich? Oh je, du hast gutes Geld verdient. Jetzt lebst du plötzlich von Existenzgründungszuschuss vom Arbeitsamt die ersten 9 Monate. Oh je, wird es überhaupt was? Also diese Selbstzweifel, die kamen da in mir hoch. Das schaffst du doch sowieso nicht. Und ich habe tatsächlich 4 Jahre gebraucht, bis ich mich in die Selbstständigkeit mal getraut habe. Machst du nicht? Ja, nein, ja, nein. Also wie so Jekyll and Hyde bei mir im Kopf. Und dann habe ich überlegt, Wie kriegst du das aufgelöst? Ich war zu dem Zeitpunkt schon ausgebildet als systemischer Coach, habe wirklich Eigencoaching gemacht und getan und ja, dann habe ich eine Stunde Psychotherapie gemacht und dann hat sie mir gesagt, dann sind ihre Eltern schuld. Okay, ich gehe nicht näher drauf ein, auf jeden Fall, diese eine Stunde hat mir die Augen geöffnet und siehe da, danach war der Knoten geplatzt und ich habe mich selbstständig gemacht.
Mhm. Wobei man sagen muss, das ist ja mein Spruch auch immer, dass die Eltern natürlich immer alles nach bestem Wissen und Gewissen machen. Also wollen wir denen mal nicht die Schuld geben.
Nein, das tue ich auch nicht.
Aber es ist das, was du vorhin gemeint hast, dass wir das Leben unserer Eltern leben, weil wir es ja nicht anders kennen, wenn wir aus dem Elternhaus kommen, auch gerade in jungen Jahren.
Ja.
Und dann passiert ja Folgendes. Wir machen uns ja dann, wenn wir so in Studium gehen, unseren Job machen und auch gerne machen und freudig unser Leben leben, machen wir uns darüber gar keine Gedanken mehr. Aber sobald dann so ein Wendepunkt kommt, der so krass ist, wie bei dir jetzt, du hast ein super Gehalt gehabt und dann auf einmal überlegst du dir, ich mache mich selbstständig und da ist natürlich erstmal die Angst da und auch das Sicherheitsbedürfnis da und auch all diese Dinge, wie ich immer sage, die Glaubenssätze und all diese Dinge, die wir mitbekommen haben, die schalten sich dann in dem Moment ein und dann ist es wichtig zu schauen, was ist meins und was ist das meiner Eltern.
Genau.
Ja. Das wollte ich nochmal so als Resümee dazu sagen.
Super schön zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser machen können. Ja, und das war ein sehr intensives Learning und habe mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich wurde dann auch immer mutiger. Und dann kann ich wirklich sagen, ich habe Hobby zum Beruf gemacht, musste nie wieder arbeiten. Das ist wirklich so etwas, ich mache das mit Leidenschaft und du weißt es ja auch selber. Ich lese selbst im Urlaub auch mal Fachliteratur, weil ich das Thema toll finde. Ich habe nicht umsonst mit Schwerpunkt Personal studiert. Also für mich ist das einfach ein tolles Thema, auch das Thema Psychologie, wo ich meine Zusatzqualifikation damals gemacht habe als psychologischer Berater. Das sind Themen, das mache ich einfach sau gerne.
Und wir unterhalten uns auch sau gerne darüber.
Genau.
Aber wir haben auch andere Themen.
Ja, wir haben
möchte
auch andere Themen.
Möchte ich an der Stelle nur noch mal erwähnen. Das werde ich nämlich oft gefragt, redet ihr dann immer nur über diese Dinge? Nein, wir reden auch über andere Dinge. Und wir sind auch nicht nur am Arbeiten, wir haben auch mal Freizeit.
Ja, genau.
Na gut, unterm Strich die größten Learnings aus deinem Werdegang. Was würdest du sagen?
Also ein Learning ist auf jeden Fall, höre nicht auf andere, sondern mach dein Ding, das du auch machen willst. Also hör auf dich und auf deine Kompetenzen.
Mhm.
Und vor allen Dingen dort, wo die Angst ist, da geht's hin. Also guck, was brauchst du noch, dass du mutig vorangehen kannst? Und es macht nichts, wenn du nicht alles weißt. Ja, also gerade so wie ich bin ja jemand, der in der Regel nur Dinge kundtut, die auch wirklich gelesen hat. Nee, ich kann auch mal mit 50% oder 70% Wissen starten. Ich muss nicht alles perfekt vorbereitet haben. Das muss ich mir immer sagen, sondern das, was ich sage, hat Hand und Fuß. Mhm. Aber es muss nicht 100% perfekt sein. Also Perfektionismus auch ein Stück weit abschalten. Ja, und ansonsten einfach wichtig, aufs Bauchgefühl auch zu hören, ne?
Okay, sehr schön. Zu Anfang hatte ich ja schon erwähnt, du hast eine Marke, Change Visio. Mhm. Das ist auch gleichzeitig eine Methode, könnte man sagen. Magst du da vielleicht noch ein paar Worte drüber sagen?
Ja, ganz kurz, also Change Visio als Marke ist der Beratungsansatz. Das ist die Haltung, die Art und Weise, wie ich arbeite. Ist jetzt ein bisschen schwierig darzustellen, aber die Grafik ist auf der Homepage drauf. Mal ganz grob, es gibt einen inneren Kreis, das ist sozusagen das Unternehmen, aber nicht nur das Unternehmen bestehend aus Mitarbeitern und Prozessen, sondern da ist auch noch die Organisation dabei und auch der Kunde. Und es gibt einen äußeren Kreis, das ist sozusagen das Umfeld vom Unternehmen, das ist die Umwelt. Und dazwischendrin gibt es einen, sage ich jetzt mal, Kreislauf, einen Beratungskreislauf. Und ich habe diesen dreidimensionalen Ansatz so entwickelt, dass er mir bei meiner Arbeit hilft, die Individualität beim Kunden und die individuellen Konzeptionen so zu kreieren, dass permanent auch das gemacht wird, was das Unternehmen gerade braucht. Also, dass ich, wenn ich eine Leistung für ein Unternehmen erbringe, dass es auch tatsächlich auf die Erreichung der Visionen und Ziele des Unternehmens einsetzt oder einzahlt, so rum.
Und wie du vorhin gesagt hast, es lässt sich schlecht über den Audiokanal jetzt darstellen. Wen es interessiert, es gibt eine tolle Grafik auf der Website vom Olli, die verlinke ich in den Shownotes. Also da könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Kann man auch einiges draus lernen, wenn man die sich anschaut.
Mhm, ist auch gut beschrieben nochmal.
Genau. Ja, und jetzt kommen wir schon zum Ende dieses tollen Podcasts heute mit dir. Hast du denn noch eine Schlussbotschaft an die Hörerinnen und Hörer?
Ja, also mein Appell an alle Führungskräfte ist eigentlich nur ein einziger. Nehmt eure Leute bei Veränderungsprozessen mit. Achtet auf den Menschen, achtet auf die Organisation, versucht beides miteinander zusammenzubringen, schaut, was braucht ihr gerade jetzt. Versucht oder traut euch, Dinge auszuprobieren und nicht irgendwie an irgendwelchen Standards festzuhalten. Veränderungsprozesse sind agil. Schaut, dass ihr ja die nötige Freiheit auch den Menschen gebt, dass sie ausprobieren dürfen. Eine Fehlerkultur, die auch gelebt wird. Das heißt, Fehler sind erlaubt in Veränderungsprozessen. Also nicht gleich mit der Keule wieder draufschlagen, wenn irgendetwas nicht so funktioniert. Denn aus Fehlern lernt man. Bleibt offen, schafft Vertrauen. Das ist so mein Appell.
Ja, den Appell würde ich gerne mit einem Ausrufungszeichen versehen. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, danke dir und dann bis irgendwann in diesem Podcast.
Gerne wieder und wir hören uns dann beim nächsten Mal mit einer Solo-Folge. Viel Erfolg, ganz so, wie du ihn definierst. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst du. Je klarer du dir deiner selbst bist, je sicherer du dich in dir selbst und je verbundener du dich mit deiner Leaderrolle fühlst, je heller wirst du strahlen. Und umso mehr du strahlst, je mehr wirst du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst du. Und umso mehr kannst du bewirken und umso mehr Spuren wirst du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden soulful Leaderinnen und Leader gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn du in dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freu dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts. Herzlichen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie mit einem Menschen, den sie auch inspirieren kann. Und lass uns gemeinsam die Soulful Leadership Community immer weiter vergrößern. Danke. Und wie schön, dass es dich gibt. Deine Christine.